Nun zu unserer Buchrezension. Auf der Suche nach Utopien, die uns das Gefühl von Handlungsfähigkeit zurückgeben. Heute ein Buch über Klimaaktivismus und die Frage der Mittel, also friedlich oder militant. Das Buch heißt, wie man eine Pipeline in die Luft jagt, kämpfen, lernen in einer Welt in Flammen. Von dem schwedischen Autor Andreas Malm. Hat auf jeden Fall schon mal einen sehr eindrucksvollen Titel. Malms Buch beschäftigt sich mit einem Thema, das man sonst eher ignoriert. Es geht um folgendes, eigentlich recht simple Paradoxon anhand von 4 Überlegungsschritten. Erstens, die Klimakrise ist die größte Krise, der sich die Menschheit stellen muss. Die Auswirkungen sind katastrophal und betreffen uns alle. Die Ausgangslage ist aus wissenschaftlicher Sicht mehr als eindeutig. Wir wissen, was passieren wird, wir wissen, warum es passiert und wir wissen, was wir dagegen tun können. Zweitens, es gibt eine immer größer werdende Bewegung an Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass das, was passieren muss, um die Krise zu bewältigen, auch tatsächlich passiert. Drittens, diejenigen, die tatsächlich handeln müssten, behaupten zwar, etwas tun zu wollen, tun aber nichts. Es wird immer noch Öl, Kohle und Gas gefördert. Es werden sogar neue Pipelines, Kraftwerke, Ölbohrungen und so weiter angelegt. Es werden weiter Autos gebaut, verkauft, gefördert, die noch mehr fossile Brennstoffe verbrauchen. Es werden neue Autostraßen gebaut und Bahnlinien stillgelegt. Die Menge an Treibhausgasen steigt immer weiter an, trotz aller Beteuerungen, Versprechungen und Verträgen. Viertens, warum aber bleiben die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagerechtigkeitsbewegung weiterhin friedlich? Malm stellt sich die Frage, wieso gerade der Klimaaktivismus sich so standhaft dem gewaltfreien Widerstand verschrieben hat. Wieso werden keine Pipelines oder Kraftwerke sabotiert? Wieso keine Autos und so weiter? Die fossile Infrastruktur wäre leicht sabotierbar und trotzdem tut es niemand. Warum? Malm recherchiert in sozialen Kämpfen der Vergangenheit. Er gibt sich große Mühe, die grundlegenden Begriffe klar zu definieren, um die historische Ausgangslage darzulegen. Er berichtet von erfolgreichen Protestbewegungen, Gandhi und die Unabhängigkeit Indiens, Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Suffragetten in England, und zeigt deutlich, dass sie erst dann erfolgreich waren, als die Forderungen auch gewaltsam unterstützt wurden. Und mit Gewalt ist hier keine Gewalt gegen Menschen gemeint, sondern die Zerstörung oder Sabotage von Infrastruktur oder Ähnliches. Die Pipelines aus dem Titel des Buches bringt Malm immer wieder als Beispiel. Das geht vergleichsweise einfach. Eine Pipeline lässt sich schwer überwachen und der Effekt ist groß. Malm ist natürlich nicht dumm. Er weiß um Argumente wie, wer Gewalt anwendet, mit dem diskutiert man nicht mehr. Oder Gewalt schreckt die Massen ab, die nötig sind für eine große Bewegung und so weiter. All das und mehr wird von ihm behandelt. Und anhand der Beispiele aus der Vergangenheit zeigt er recht gut, dass friedlicher Aktivismus immer auch von aktiver Sabotage begleitet wurde und am Ende auch oder dadurch erfolgreich war. Autos sind für ihn ähnlich wie Pipelines vergleichsweise einfache Ziele. Er schildert an einer Stelle recht unterhaltsam eine Aktion in Schweden, bei der er selbst dabei war, wo es darum ging, SUVs die Luft aus den Reifen zu lassen. Dazu kriegt er jetzt eine Leseprobe. Während einer warmen, ruhigen Nacht im Juli 2007 stattete eine Gruppe von anderswo in der Stadt lebenden jungen Frauen und Männern Östermalm einen Besuch ab, dem wohlhabendsten Stadtteil im Zentrum Stockholms, Heimat von MilliardärInnen und AristokratInnen, inmitten eines von würdevollen Gleichmut getragenen Ambientes. Manch eine Bewohnerin führte ihren Hund spazieren, manch andere spähte aus dem Fenster, um kurz darauf das Licht zu löschen, und wiederum manch anderer schlingerte auf seinem Fahrrad nach Hause. Niemand aber schien Notiz von uns zu nehmen, als wir die Straßen entlang schlenderten, kurz innehielten und uns bückten und sogleich in schnellem Tempo weiterzugehen, erneut innehielten, uns bückten, aufstanden und unseren Weg fortsetzten. Stundenlang erklang entlang der Bürgersteige Östermalms der Hauch eines zischenden, summenden Geräuschs. Am nächsten Morgen fanden 60 SUV-EigentümerInnen ihre Autos mit platten Reifen vor. Auf einem Flugblatt auf der Windschutzscheibe stand geschrieben: Wir haben die Luft aus einem oder mehreren Reifen Ihres SUVs gelassen. Nehmen Sie es nicht persönlich, es ist allein Ihr SUV, gegen den wir etwas haben. Da Sie sich sicherlich der Menge an Benzin bewusst sind, die er verbraucht, bedarf es diesbezüglich keiner weiteren Erklärung. Was Sie anscheinend jedoch nicht wissen oder zumindest nicht zu kümmern scheint, ist, dass all das Benzin, das sie verheizen, um mit ihrem SUV auf den Straßen der Stadt herumzukurven, verheerende Folgen für andere hat. In den frühen Morgenstunden bekannten wir uns in einem Kommuniqué an die Presse zu dieser ersten Tat und riefen einen Blog ins Leben. Dort forderten wir andere auf, ebenfalls ans Werk zu gehen. Der Blog umfasste eine Liste mit Bildern und Namen der bevorzugten SUV-Modelle, angefangen beim Volvo XC, damals Schwedens meistverkauftes Exemplar, bis hin zum berüchtigten Hummer sowie einen simplen Leitfaden. Zuerst schraubt ihr den Verschluss am Ventil des Reifens ab. Im Inneren befindet sich ein Stift, der die Luft entweichen lässt, sobald man ihn nach unten drückt. Steckt einen Kieselstein von der Größe eines gekochten Couscous oder eines schwarzen Pfefferkorns hinein. Wir empfehlen, eine Mungo-Bohne zu verwenden und schraubt den Verschluss anschließend wieder an. Mithilfe des kleinen, auf den Stift im Inneren des Ventils drückenden Gegenstands wird die Luft nach etwa einer Stunde vollständig aus dem Reifen entwichen sein. Vergesst nicht, das Flugblatt unter den Scheibenwischer zu legen, damit der oder die Besitzerin nicht übersieht, dass ihr euch an dem Wagen zu schaffen gemacht habt und einfach mit leeren Reifen losfährt, sondern die Chance hat, seine oder ihre Möglichkeiten abzuwägen. Meidet Transporter, die von HandwerkerInnen oder ArbeiterInnen benutzt werden, Jeeps für Menschen mit Behinderungen, Kleinbusse und gewöhnliche Autos, reden wir unseren NachahmerInnen. Zielt geradewegs auf die SUVs der Reichen, sie dienen keinem anderen praktischen Zweck. In Östermalm sind SUVs nicht aufgrund unwegsamen Geländes so gebräuchlich und nur selten verlassen sie den weichen Asphaltteppich der Stadt, als den Reichtum ihrer EigentümerInnen durch den Ausstoß exzessiver Kohlenstoffdioxidmengen zur Schau zu stellen. Die Aktion wurde zu einer medialen Sensation. Das war die Lesung. Nun zum Fazit. Ist das Buch eine Leseempfehlung? Wenn wer Interesse daran hat, die Diskurse innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung nachzuvollziehen, dann ist es sicherlich lesenswert. Als rundum gelungenen Beitrag über mögliche Formen von militantem Aktivismus würde ich es nicht lesen. Dazu weist das Buch einige zu große blinde Flecken auf. Was ist mit den jahrzehntelang andauernden Protesten der Anti-Atom-Bewegung? Der es gelungen ist, friedlichen und militanten Widerstand zu verbinden und darüber auch vieles geschrieben hat. Also was genau blendet er da eigentlich aus? Das ist jetzt eine deutsche Bewegung, vor allem die Anti-Atom-Bewegung. Aber hat er das übersehen beim Recherchieren?
Also ich würde fast sagen, das ist Kalkül, das ist Taktik von Andreas Malm. Ich habe das Buch auch gelesen und mir ist es ganz komisch vorgekommen, weil er sich durchaus häufig auch auf die deutsche Klimabewegung bezieht in dem Buch, die ja auch recht groß ist oder war, sehr, sehr viele Millionen Menschen auf die Straße gebracht hat. Und wenn man zurückgeht auf die Anfänge der deutschen Klimabewegung, wird eigentlich klar, dass sie aus der Anti-Atom-Bewegung kommt in Deutschland. Also dass das die Wurzeln sind, aus der die Klimabewegung letztendlich entstanden ist. Also die ersten Aktionen oder auch überhaupt die ersten Ideen für eine andere Energieversorgung kamen und Impulse kamen aus der Anti-Atom-Bewegung. Also sie haben quasi die Wurzeln gelegt für das Nachdenken darüber, wie wir schonend mit unseren Ressourcen umgehen. Also so, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben. All diese Überlegungen kommen eigentlich aus der Öko- und Anti-Atom-Bewegung und er erwähnt es mit keinem Wort in dem Buch und das ist schon merkwürdig und ich habe da mal nachrecherchiert, wer das eigentlich ist, dieser Herr Andreas Malm, der ist irgendwie an der Uni in Schweden irgendwo in Malmö, glaube ich, tätig und ist schon ordentlich unterwegs in der Klimabewegung, also hält überall Vorträge und sitzt auf irgendwelchen Panels und so. Und dann bin ich auf einen Beitrag des französischen Arte-Ablegers gestoßen. Ich glaube, kann man vielleicht sogar noch finden in der Mediathek bei Arte, wo er gefragt hat, wie er denn zu Atomkraft steht. Und da hat er gesagt, findet er eigentlich nötig, brauchen wir als Brückentechnologie. Und da ist mir dann klar geworden, okay, er hat das jetzt nicht vergessen, sondern er hat es bewusst weggelassen, um die Argumente der Anti-Atom-Bewegung nicht nennen zu müssen. Und sozusagen Atomkraft als angeblich saubere Brückentechnologie promoten zu können. Und das finde ich, vorsichtig ausgedrückt, schwierig.
Ja, für das, was er antritt, ist es auch unredlich, also da so einen großen Bogen drum zu schlagen. Also dadurch wirkt seine Irritation darüber, warum die Klimagerechtigkeitsbewegung bisher nur wenig mehr als zivilen Ungehorsam verübt hat, irgendwie merkwürdig hohl.
Ja, ich meine jetzt, wir haben ja vorhin auch erzählt, es gab jetzt auch einen Anschlag gegen Tesla sozusagen. Also es stimmt auch nicht mehr so ganz, was er, das Buch ist ja nicht mehr ganz, ganz neu, ne? Also was er damals geschrieben hat. Es hat sich schon ein bisschen verändert. Es gibt jetzt militante Aktionen. Es gab auch eine Sabotage gegen Flüssiggaspipelines schon in der Zwischenzeit und so. Also es gab durchaus Anschläge mittlerweile, aber er hat recht, also gemessen an der Masse an Menschen, die sich sozusagen der Klimabewegung zugehörig fühlen, ist das sehr wenig.
Wie ist es eigentlich mit der Kapitalismuskritik?
Das benennt er, glaube ich, am Anfang des Buchs ziemlich klar, dass es irgendwie eine Grundursache für unser Klimaproblem ist. Ja, das sagt er schon. Er hat, glaube ich, so einen marxistischen Background eigentlich, kommt auch so.
Ja gut, also das heißt, dann spart er tatsächlich Bewegungen aus, um seine These irgendwie zu unterstützen, also dass die Klimagerechtigkeitsbewegung friedlich ist und jetzt militanter werden müsste.
Nee, ich glaube, er spart die Anti-Atom-Bewegung aus, weil er nicht möchte, dass sich Leute gegen Atomkraft aussprechen. Das ist meine These. Deswegen spart. Nicht, weil sie sozusagen verschiedene Aktionsformen vereint. Das würde ja, weil das blickt ja zurück in die Vergangenheit. Da hatte er ja viele Beispiele für erfolgreiche Bewegungen, die Militanz, sogenannte Militanz und friedliche Aktionen vereinen und dadurch erfolgreich sind. Genau wie die Anti-Atom-Bewegung. Er spart sie aus, weil er nicht möchte, dass sich die Leserinnen und Leser des Buches eingehender, also sind da häufig junge Leute, die sozusagen vielleicht nicht so viel wissen von der Anti-Atom-Bewegung, mit den Argumenten der Anti-Atom-Bewegung auseinandersetzen. Das ist meine These dazu.
Also wie viele Sterne kriegt das Buch?
Ich weiß auch nicht. Also es ärgert mich schon ziemlich, muss ich sagen. Also sag du mal, wie viele Sterne, ich weiß nicht.
Also 2,5.
Von wie viel?
Von 5.
Okay, die Hälfte, ja. Es liest sich gut, kann man sagen. Ja, finde ich schon. Also es liest sich locker flockig runter.
Ja, also 2,5 von 5 Sternen kriegt das Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft sprengt« von Andreas Malm. Und noch ein Hinweis, das Buch ist verfilmt worden. Der Film heißt »Wie das Buch«. Der Regisseur Daniel Goldhaber und seine Co-Autorinnen nehmen, anders als es Malm in seinem Buch tut, den Titel »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt« beim Wort. 8 Klimaaktivistinnen aus verschiedenen Ecken der USA wollen eine Ölpipeline in Texas sprengen, als Widerstand gegen den fossilen Kapitalismus. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, aber er ist ja vielleicht ganz spannend.